Monat uns Zeit nehmen, für verfolgte Christen zu beten. Für Geschwister, die wir nicht kennen, die wir wahrscheinlich nie sehen werden, aber die unsere Gebete brauchen. Sie brauchen es nicht nur heute, sondern wir sollten das mitnehmen in unseren Gebetsalltag, dass wir für die Menschen beten, die derart verfolgt sind. An diesem Grenzzaun bin ich gestanden, von Südkorea nach Nordkorea, und ich war tief erschüttert, allein von der Atmosphäre dort, und ich wusste, was für eine Not auf der anderen Seite herrscht. Lasst uns für sie weiterbeten und immer wieder neu an sie denken. Okay, bevor ich starte, ich habe ja verschiedene Bücher geschrieben und ich habe gedacht, es ist wieder mal Zeit, ein paar mitzubringen. Ich habe 3 Titel heute Morgen dabei und am Ende vom Gottesdienst kann man das gerne im Bistro dann erwerben, wenn man möchte. Glaube öffnet einen Raum für Wunder. Wenn wir etwas brauchen in der Zeit, in der wir jetzt leben, dann sind es Wunder Gottes, stimmt's? Ich möchte euch einladen, euch ermutigen zu lassen durch so ein Buch und euren Glauben neu herausfordern zu lassen. In dieser Corona-Zeit bemerkt man eine ganz verrückte Situation. Sehr viele Menschen haben jetzt nicht einfach nur Not mit Corona als solches, sondern sie bekommen Not mit ihrer Psyche. Sie werden durch Angst und Sorge krank und die Depressionen nehmen zu und die seelisch-psychischen Krankheiten nehmen zu. Und da braucht es einen, der eine Lösung hat, mitten im Chaos, mitten in der Angst. Und das ist Gott. Und die Botschaft von ihm. Deswegen dieses Buch, wenn aus Gedanken Mächte werden, dann rufe ich dir jetzt schon zu, musst du nicht untergehen, sondern du kannst befreit werden von diesen quälenden Gedanken, die dich fesseln, die sich verselbstständigen, die deinen Körper krank machen, die deine Seele knechten. Du darfst frei werden. Das ist unsere Hoffnung. Deswegen vielleicht für dich ein Buch, vielleicht für jemanden, den du kennst und dem du ein gutes Geschenk machen möchtest. Und dieses kleine Büchlein zum Gebet, Worte haben Kraft, auch das liegt hinten aus. Okay, wir haben heute Morgen ein ganz, ganz starkes Thema. Und bevor ich dahin einsteige, möchte ich ein paar Dinge vorausschicken. Und ich fange an mit einer kleinen Kinderfrage. Und diese Kinderfrage ist, wie lange noch? Wer kennt das? Also ich weiß noch, als unsere Kinder klein waren und wir sind weggefahren, die saßen hinten drin und wir waren kaum unterwegs, dann kam schon die erste Meldung von hinten, Papa, wie lange noch? Und dann konntest du erklären, was du wolltest, das hat nichts genützt. Bis wir angekommen waren, kam diese Frage immer wieder, wie lange noch? Diese Frage stellen zurzeit nicht nur Kinder, diese Frage stellt zurzeit jeder Mann und jede Frau. Wie lange noch? Was für eine Durststrecke erleben wir doch gerade durch Corona. Diese Corona-Zeit zieht sich so dermaßen lange hin. Und dann kommen solche Sätze wie, ja, bis Ostern. Und jetzt ist Ostern vorbei, jetzt kommen ganz neue Sätze, bis zum Sommer. Und ich weiß nicht, was im Sommer kommt, vielleicht kommt dann bis zum Herbst, wie auch immer. Die Frage ist die, wie lange noch? Das sind die kleinen Hoffnungen, sie bestimmen gerade unseren Alltag. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und von Statistik zu Statistik. Wie lange noch? Es ist ein Hoffen und Bangen. Und da tauchen Fragen an. Auf, hoffentlich bleiben die Zahlen endlich unten. Hoffentlich dürfen die Kinder wieder in die Schule. Hoffentlich behalte ich meinen Arbeitsplatz. Ich möchte hier eine Überschrift schon mal setzen. Wasser bis zum Hals, Boden unter den Füßen. Du denkst, was ist das jetzt? Wasser bis zum Hals, Boden unter den Füßen. So ging es dem Noah. Dem Noah aus dem Alten Testament. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. So geht es los, diese Hoffnungsgeschichte aus 1. Mose. Kapitel 6. Noah sieht eine Katastrophe auf sich und die ganze Welt zukommen, denn Gott hat ihm die Flut angekündigt. Ein Neuanfang mit der wild gewordenen Schöpfung und den missratenen Menschen sei nun nötig. Das war die Botschaft Gottes an ihn. Und die Botschaft Gottes an ihn war, bau ein Schiff. Bau ein Schiff. Und Noah tat alles, was ihm Gott geboten hat. 1. Mose 6, 22. Dann kommt er, der Regen, 40 Tage und Nächte am Stück auf der ganzen Welt. Die Sintflut, unsere Sintflut heißt Corona. Der feste Boden, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo ist er noch gleich? Schau, für Noah, seine Familie und die Tiere ist das die Arche gewesen, dieser feste Boden. Denn dem Noah stand das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Aber die Arche war dieser Ort. Sie gab ihnen Schutz, Boden unter den Füßen und Geborgenheit mitten in diesem Unheil. Und damit ist sie nicht nur alleine. Ein Versprechen, dass Gott sie durch Nöte hindurchleiten und begleiten wird. Sie ist der Grund ihrer Hoffnung. Deswegen die Geschichte von Noah ist eine Hoffnungsgeschichte. Vielleicht steht dir im Moment auch das Wasser bis zum Hals. Aber ich sag dir eins, es gibt einen festen Boden. Für Noah war es die Arche. Für uns ist es Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und so will ich einsteigen in dieses Thema Leben mit Hoffnung. Leben mit Hoffnung. Und wir gehen wieder zu den Thessalonichern, weil dort sind wir gerade unterwegs. Diese Gemeinde in Thessalonik. Und wir lesen aus 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 und 14 und dann Vers 18. Die Thessaloniker hatten eine Frage, sie hatten eine Sorge. Und die Sorge war die, was ist mit unseren verstorbenen Freunden, Familienangehörigen? Wie geht es da mit ihnen weiter? Es ging um diese Frage Leben und Tod, was kommt danach? Und so weiter und so fort. Es bewegte sie. Das ist eine Frage, die uns bis heute bewegt. Ja, was kommt denn nach dem Tod? Gibt es da eine Hoffnung? Und ich lese das einfach mal vor. Paulus sagt, und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Ich wiederhole das noch einmal. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Darum haben wir, das gefällt mir, darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Und dann kommt Vers 18, tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Ist das nicht gewaltig? Tröstet euch gegenseitig mit dieser Hoffnung. Wenn ein Mensch gestorben ist, dann sieht man es seinem Leichnam nicht an, ob er Christ war oder nicht. Das einfach mal als Feststellung. Was macht jetzt den Unterschied? Wenn Menschen geliebte Angehörige durch den Tod verlieren, dann sind sie fast immer traurig, egal, ob sie nun Christen sind oder nicht. Was macht den Unterschied? Und ich möchte das richtig hinaus trompeten. Ostern macht den Unterschied. Das haben wir letzte Woche gefeiert und diese Botschaft ist so ein nahtloser Übergang in dieses Wochenende hinein von Hoffnung. Ostern macht den Unterschied. Denkt daran, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, sagt Gott uns in seinem Wort. Und denkt daran, dass Jesus die verstorbenen Glaubensgeschwister mit sich hindurchreißt durch den Tod in die herrliche Auferstehung. Da können wir einen Applaus geben. Halleluja. Dieser Satz hat mir so gefallen, deswegen habe ich ihn ganz dick und schwarz hier auf meinen Notizen angestrichen, der sie hindurchreißt durch den Tod in eine herrliche Auferstehung. Das ist Hoffnung, die wir haben. Die Hoffnung macht den Unterschied. Wenn Christen über einen Toten trauern, dann immer mit Hoffnung. Aber einer, der nicht an Gott glaubt, der nicht diese Botschaft angenommen hat, ja, welche Hoffnung hat er denn? Keine. Und deswegen ist das so ein gewaltiger Unterschied. Wenn Christen trauern, dann immer mit Hoffnung in ihrem Herzen. Was ist das für eine Hoffnung? Was macht Ostern für einen Unterschied? Was machte Jesus mit dem Tod? Das sind gewaltige Fragen. Ich möchte es mit einem Gleichnis sagen. Es gab eine Zeit, da war deine Welt, also ich spreche jetzt euch an, da war deine Welt ein enger, dunkler Raum. Aber er war warm. Er war auch gemütlich. Du hattest dort alles, was du zum Leben brauchtest. Und du konntest dir überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes geben könnte außerhalb dieses Raumes. Das war in den Monaten, bevor du geboren wurdest. Dann kam die Stunde, wo du diesen Raum, den Bauch deiner Mama, verlassen musstest. Und auch wenn du dich nicht daran erinnern kannst, war es gewiss eine schwere Stunde, eine Stunde der Angst, eine Stunde der Schmerzen. Versuche einmal in Gedanken, dich in diese Situation zurückzuversetzen. Du musstest also den engen, dunklen, gemütlichen Raum verlassen und kamst in eine Welt, die du dir nie hättest träumen lassen. Glauben wir das? Nie. Aber jetzt kommt dieses Baby hervor. Eine weite Welt, eine Welt voller Licht und Luft, eine Welt mit anderen Menschen, eine wunderbare Welt, eine Welt, die Gott dir schenkt, als du zur Welt kamst, eine Welt, in der du jetzt noch lebst und atmest, eine Welt, in der du dich erfreuen darfst. Wie unendlich viel mehr hat diese Welt zu bieten, verglichen mit diesem ursprünglichen, engen, warmen, gemütlichen Raum im Bauch deiner Mutter. Stimmt das? Und es ist wunderschön, wenn so ein Kind geboren wird, oder? Hinein in diese weite, wunderschöne Welt. Ich genieße gerade den Frühling und ich bestaune jede Tulpe und jede Narzisse und was da so im Weg steht und bunt ist. Das ist gewaltig schön. Diesen weiten Raum konnte sich das Baby im Bauch nicht vorstellen. Aber wir können uns unsere Welt jetzt vorstellen. Wir erleben sie, wir fassen sie an. Aber auch wie das bei der Geburt des Babys, als du ein Baby warst, war, so wird es sein mit deinem Sterben. Aber auch die jetzige Welt, diese Welt, werden wir alle einmal verlassen müssen. Alle. Du kannst dir jetzt überhaupt nicht vorstellen, dass du dann in einer noch anderen Welt hineingeboren wirst. Noch viel größer und herrlicher als die jetzige. Jetzt sollte doch wenigstens über eurer Maske ein Leuchten in den Augen zu finden sein. Wir werden hineingeboren in eine noch größere Welt, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Wo wir nur eine Ahnung haben aufgrund der biblischen Berichte und Aussagen. Wo wir nur eine Ahnung haben, die der Heilige Geist in uns vielleicht hervorruft. Ich sag dir eins, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Aber weil Jesus, weil du zu ihm gehörst, wird es so sein. Wer Jesus nicht kennt, wird vielleicht einwenden, woher willst du wissen, dass es dann weitergeht? Es ist doch noch keiner von dort zurückgekommen. Dann kannst du antworten, doch, es ist einer von dort zurückgekommen. Das muss man mal sacken lassen. Es ist einer von dort zurückgekommen. Jesus nämlich, der von den Toten auferstanden ist, seine Auferstehung macht den Unterschied bei dir und mir. Halleluja. Seine Auferstehung macht aus dem scheinbaren Ende einen neuen Anfang, aus dem Tod eine neue Geburt, trotz aller Bangigkeit und Angst. Leben mit Hoffnung. Wie geht das? Das ist eine große Frage. Leben mit Hoffnung, wie geht das? Es gibt da so einen lapidaren Spruch: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es gibt noch viele andere Sprüche, mit denen wir tagtäglich bombardiert werden. Und zwar durch die Werbung. Da kommen Sätze wie: Für Spaß, der lange anhält. Oder: Keine Sorge, Volksfürsorge. Oder: Nichts ist unmöglich, Toyota. Oder: Heute ein König. Da geht es um Königspilsner. Oder: Das neue Diadermin wirkt exzellent. Diese Sätze sollen in uns Hoffnung wecken. Meistens sind sie doppeldeutig. So wird man glauben gemacht, wer ein König Pilsner trinkt, der könnte auch das Gefühl haben, heute ein König zu sein. Das Geräusch beim Trinken wird nicht wie üblich Gluck, Gluck übertragen, sondern Glück, Glück. Hoffnung. Die Toyota-Botschaft, nichts ist unmöglich, ist übrigens nicht von Toyota, sondern sie haben es bei Jesus geklaut. Und dann ist diese Schrottkarre, die durch die Waschanlage fährt und auf der anderen Seite neu herauskommt. Was für eine Suggestion von Hoffnung. Werbung weckt Hoffnung. Was aber, wenn dein Auto aus der Waschanlage zwar sauber herauskommt, aber nicht neu ist? Was, wenn ein Königpilsner dich nicht zum König macht, sondern dich in den Alkoholismus geführt hat, der dich umbringt? Was, wenn du trotz Diadermin älter wirst und Falten und graue Haare im Spiegel siehst? Wer den Versprechen der Werbung Glauben schenkt, der wird regelmäßig enttäuscht. Stimmt das? Das ist so. Werbung lebt von geweckter Hoffnung. Die Enttäuschung wird damit schlicht und einfach mit einkalkuliert. Ich sagte ja bereits, dass die Toyota-Werbung von Jesus stammt. Allerdings gibt es da auch einen ganz entscheidenden Unterschied. Jesus bezieht diesen Satz nämlich auf den lebendigen Gott. Und bei ihm ist tatsächlich nichts unmöglich. Halleluja! Auch deine Auferstehung nicht. Nichts unmöglich. An anderer Stelle bezieht er den Satz auf den Glauben, das unbedingte Vertrauen auf Gott. Und man sagt in Markus 9, 23, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Halleluja! Das ist gewaltig. Wenn irgendjemand sagen kann, dass ihm nichts unmöglich ist, dann ist es Gott. Dinge oder Produkte können Hoffnung wecken, die enttäuscht werden. Menschen können Hoffnung wecken bei uns, die enttäuscht werden. Gott aber weckt keine unbegründete Hoffnung. Jesus vielmehr ist unsere Hoffnung. Halleluja. Das ist nicht unbegründet, sondern begründet. Die Substanz liegt daran, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, unsere Schuld auf sich genommen hat und den Feind unseres Lebens besiegt hat. Er hat nicht nur den Feind besiegt, er hat den Tod besiegt. Halleluja, Halleluja. So, das war die Einleitung. Jetzt kommt Punkt 1. Hoffnung, was ist das? Der Text eines Liedes sagt, Jesus meine Hoffnung, Jesus meine Freude, meine Stärke, mein Licht, meine Zuversicht. Ist das nicht schön? Aber jetzt pass auf, der griechische Philosoph Epithet, so heißt er, 50 nach Christus, er sagte, man darf das Schiff nicht an einen einzigen Anker und das Leben nicht an eine einzige Hoffnung binden. So dieser Philosoph. Wie anders dieses Lied, das ich gerade zitiert habe. Hier wird alles auf eine Karte gesetzt. Alles auf eine Karte. Dieses Lied orientiert sich nicht an dem heidnischen Philosophen, sondern am Wort Gottes, wo wir im Hebräerbrief aufgefordert werden, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Da werden wir aufgefordert dazu. Dies haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seelen. Hebräer Kapitel 6, Vers 18, kannst du das lesen. Die Hoffnung durch Jesus Christus ist für meine Seele ein Anker. Amen. Meine Seele ist verankert an dieser Hoffnung durch Jesus. Und ein Anker wird von einem Schiff gebraucht, damit ein Schiff nicht abtreibt, sondern verankert ist, auch im Sturm festhält. Und wenn wir verankert sind in unserer Seele durch die Hoffnung, die von Jesus Christus in unserem Leben ist, dann sind wir auch in stürmischen Zeiten sicher. Amen. Absolut sicher. Und das gefällt mir. Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Hoffnung durch die Bibel. Doch wichtig ist, was damit gemeint ist. Denn so wie das biblische Wort Glaube immer wieder missverstanden wird, im Sinne von vermutlich, ja, was ist das für ein Glauben? Oder im Sinne von meinen, ja, der Meiner ist ein Esel. Oder im Sinne von nicht wissen. Ja, du meine Güte, mein Glauben gründet auf wissenden Glauben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Ich weiß, ich weiß. In der biblischen Hoffnung oder in der Bibel ist Hoffnung nicht eine unsichere, unbestimmte Zukunftserwartung im Sinne des Sprichwortes Hoffen und Harren hält mich zum Narren. Sie ist vielmehr der Ausdruck allergrößter Gewissheit. In Römer 5, Vers 5 heißt es, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wir können das ja mal zusammen sagen in euren Herzen. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und statt Hoffen und Harren hält manchen zum Narren, sagt die Bibel das genaue Gegenteil. Jesaja 40, 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was ist Hoffnung? Was ist mit Hoffnung gemeint? Und jetzt kommt was ganz Schönes. Also das begeistert mich. Soll ich es euch verraten? Das ist so spannend, so toll, so lebensnah. Soll ich es verraten? Okay, pass mal auf. Und zwar, das Wort hoffen kommt von dem Wort hüpfen. Das Wort hoffen kommt von dem Wort hüpfen. Es bedeutet so viel wie vor Erwartung zappeln, aufgeregt herumspringen. Ja, da können wir steife Christen was lernen. Und ich sehe das an meinen Enkeln. Wenn die kommen, Das ist so spannend. Gestern waren sie kurz da, also die Jüngsten, und die Tür war kaum offen. Oma, Oma, Oma. Und die ganz Kleine, die hat schon letzte Woche beantragt, dass sie diese Woche mal eine Nacht bei uns schlafen darf. Und das war die erste Frage. Oma, sag ja. Und dann kommt dieses Ja und dann hörst du sehen sollen, wie dieses Kind reagiert. Es hüpft, es springt, es ist eine Hoffnung in ihrem Herzen. Ich darf diese Woche zu Oma. Und deswegen, wenn wir von Hoffnung sprechen, dann sprechen wir auch von Hüpfen. Wer von uns hat das letzte Mal gehüpft in der frohen Erwartung auf eine Ewigkeit mit Gott? Nein, nein, wir wollen hierbleiben. Ich sag dir eins. Hüpfen und hoffen. Wie schön, wenn ich diese göttliche Hoffnung in mir habe. Aber in der Welt, in der wir leben, da komme ich zum zweiten Gedanken, sind wir von menschlicher Hoffnung umgeben. Wir sacken auch ganz schnell in menschliche Hoffnung ab, was zum Teil verständlich ist. Es war 1968. Wenige Monate nach dem gewaltsamen Einmarsch sowjetischer Truppen fand in Prag ein volkstümliches Konzert statt. Die Tschechei war besetzt. Keine gute Situation. Aber es fand dort ein Konzert statt. Nach mehreren Darbietungen sang eine Sängerin in Deutsch und in Tschechisch: Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Als sie das sang, gab es in diesem Konzert eine Explosion der Begeisterung. Die Menschen sprangen auf die Stühle und sie schrien und sangen mit: Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Was war passiert? Ein Hoffnungsfunke ist übergesprungen und alles ist explodiert. In dieser einen Hoffnung, vielleicht morgen. Er riss die Menschen hin und mit elementarer Gewalt. All unsere Sinnen und Trachten ist auf ein besseres Morgen ausgerichtet. Stimmt das? Auch jetzt in der Corona-Zeit mal ganz ehrlich. Es ist darauf ausgerichtet, auf bessere Zeiten. Und wie uns wird prophezeit, es wird nie wieder so sein wie vorher. Ja, was für ein Morgen. Merken wir was? Aber man richtet sich aus auf morgen. Weißt du warum? Weil Hoffnung eine Kraft ist, genauso wie Liebe eine Kraft ist. Liebe ist die größte Kraft im Universum. Und Hoffnung ist die Kraft des Lebens. Ohne Hoffnung kann man nicht sein. Morgen lacht uns wieder das Glück. Lacht es uns wirklich? Pass mal auf. Wir haben angefangen, das Morgen zu erforschen. Unsere Wissenschaftler haben angefangen, das Morgen zu erforschen. Und zu welchem Ergebnis kamen sie? Überbevölkerung, Welthungersnot, unerträgliche Umweltverschmutzungen, globale Erwärmung, Rohstoffknappheit, biologische Schäden menschlichen Erbguts. All das ist zu erwarten, wenn wir unvernünftig so weitermachen wie bisher. Das Problem liegt nicht in der Technik. Das Problem liegt nicht in der Wirtschaft. Oder in der Planung. Übereinstimmend ist man sich in der Forschung klar. In der Forschung, nicht in der Kirche, in der Forschung klar. Das Problem ist der Mensch. Darum kann menschlich gesprochen die Lösung der Probleme nur durch die Veränderung des Menschen kommen. Amen. Der alte Mensch muss von Neuem geboren werden. Sonst hat diese Welt keine Chance. Und das meine ich ernst. Ernst Bloch hat das Buch Prinzip Hoffnung geschrieben. Nach Bloch schaffen wir unsere Heimat, unser Paradies und unser Menschsein selbst. Weißt du, was das ist? Das ist natürliche Hoffnung, die sich allein auf den Menschen stützt. Sie sagt nicht einfach, wir seien für Hoffnung geboren, die Bibel, sondern sie sagt in 1. Petrus 1, Vers 3, sie redet vielmehr von den Christen, dass diese zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren werden. Halleluja. Noch ein kleiner Gedanke. Wenn es lebendige Hoffnung gibt, dann gibt es auch offensichtlich tote Hoffnung. Schau, es ist die Hoffnung des Menschen, der ohne Gott auszukommen meint. Wiedergeburt zur lebendigen Hoffnung aber setzt voraus, dass der alte Mensch, das alte menschliche Wesen, das ohne Gott lebt, stirbt, damit ein neues Leben entsteht. Halleluja. Und das passiert, wenn der Mensch zu Jesus kommt und sagt, du, ich lade dich ein in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Reinige mein Leben. Heile mein Leben. Da begebe ich mich hinein in diesen Tod. Und das Resultat ist, ich werde neu geboren zu einem neuen Leben. Halleluja. Hoffnung. Hoffnung, die einzieht in mein Leben durch Jesus Christus. Die lebendige Hoffnung gewinnt ihre Zuversicht nicht durch Glauben an den Menschen, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, die Hoffnung in uns. Halleluja, Halleluja. Am Kreuz aber ist der Tod besiegt. Auferstehungskraft war da plötzlich am Werk. Zersprengte das Grab, holte den Gekreuzigten lebendig hervor. Auferstehungskraft wird denen zuteil, die sich ihm verschreiben, ihm im Glauben vertrauen. Sie wissen, dass sie nicht im Tod bleiben, dass Jesus Christus wiederkommt. Und dazu Römer 8, Vers 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Halleluja, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Diese Auferstehungskraft. Und dann geht es weiter. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Ich könnte gerade begeistert sein. Ein vierter kurzer Gedanke. Wer lebendige Hoffnung hat, darf sein Leben auf ein schönes, großes Ziel ausrichten. Weißt du, das bloß Vergängliche verliert damit vieles von seiner letzten Aufdringlichkeit. Wenn alles Irdische vorläufig ist, temporär, kann man auch im Alltag um dieser Dingen willen nicht mehr so ganz fanatisch verbohrt und versessen sein. Ich muss nicht Rolls-Royce fahren. Ich muss keinen Porsche haben. Mir ist das Leben aus Gott viel lieber. Wenn ich das Ding fahren darf, Halleluja. Aber es soll mein Leben nicht an diese Erde binden durch ein doppeltes R. Rolls-Royce. Aber wenn diese Hoffnung in mir erweckt wird, dann werde ich andere Prioritäten setzen. Man erlebt als Hoffender etwas von der Freiheit, jenes Haben, als hätte ich nicht. So sagt das 1. Korinther 7. Auch schwere, dunkle Stunden sind dann letztlich zu durchleben und zu besiegen, weil ich nicht gebunden bin an diese Erde, sondern weil ich verankert bin in der Ewigkeit. Halleluja. Ist die Zukunft erfreulich? Kann ich mich jetzt schon in meiner Gegenwart der Zukunft freuen? Halleluja. Ist deine Zukunft erfreulich? Hallo. Ist deine Zukunft erfreulich? Oh, Halleluja. Wer weiß, dass seine Zukunft Jesus Christus heißt? Wer weiß, dass Jesus Christus ihn schon erwartet in der ganz anderen Welt, in der neuen Welt Gottes? Der hat eine lebendige Hoffnung. Und ich habe einen letzten Gedanken, aber zuvor noch den kleinen Satz aus Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Mein letzter Gedanke heute Morgen. Und nun hören wir am Ostermorgen diese unglaubliche Botschaft. Christus ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das, was eigentlich gar nicht sein kann, ist geschehen. Und jetzt gehe ich ein bisschen kritisch an die Sache ran. Wenn das stimmt, was da berichtet wird. Und ich benutze jetzt ganz bewusst das Wörtchen wenn. Wenn das stimmt, dann wird wirklich alles anders. Wenn Jesus auferstanden ist, dann kann es wirklich uns alle, die wir auf ihn schauen wollen, mit ins Leben nehmen. Halleluja. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist die Hoffnung auf den Sieg des Lebens nicht durch das Gerede von Leuten, die die Nichtigkeit des Daseins einfach nicht aushalten sollen, sondern ist Wirklichkeit. Wenn Jesus auferstanden ist, dann hat Gott ein Ja zu seiner Schöpfung gesprochen und auch zu deinem Leben und du wirst mit ihm leben werden. Amen. Aber woher wissen wir, ob das wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist? Da wir diese Frage stellen, wird einmal mehr deutlich, dass die Geschichte von den Frauen am Grab, wie Markus sie erzählt, unsere eigene Geschichte ist. Wenn die Frauen sehen den auferstandenen Jesus am Grab ja auch nicht. Sie sehen nur das leere Grab. Sie sehen nur die Möglichkeit der Auferstehung. Keine DNA-Spuren der Grabtücher oder verlässliche Augenzeugenberichte der Auferstehungsereignisse geben ihnen Gewissheit. Und sie sind entsetzt, denn das ist das Letzte, womit sie gerechnet haben. Alles, was sie bekommen, ist ein Hinweis. Der Jüngling im weißen Gewand sagt ihnen, geht hin und sagt seinen Jüngern, dass er vor euch hergehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Halleluja. Und jetzt pass auf. Vertrauten die Frauen auf dieses Versprechen? Vertrauten sie? Schau. Vertrauen wir auf dieses Versprechen? Wir alle standen nicht am Grab. Aber vertrauen wir diesem Versprechen? Schau, die Frauen, so entsetzt und benommen sie zuerst sind, haben darauf vertraut. Halleluja. Sie haben die Botschaft von der Auferstehung weitergeleitet, weitergetragen. Die erste Gemeinde entstand. Jesus erschien ihnen immer wieder. Und dann, als er im Himmel war, erschien er ihnen durch den Heiligen Geist in ihrer Gemeinschaft. Denn die Bibel sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, ist er mitten unter ihnen. Und das erlebte diese erste Gemeinde. Sie brachen das Brot, sie waren zusammen, sie halfen sich gegenseitig. Diese Botschaft der Auferstehung fing an, durch diese Welt zu rollen. Halleluja. Ich schließe ab mit diesem Text aus Markus 16. Vers 6, aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er sich angekündigt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber. So entsetzt waren sie. Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten und berichtete ihnen, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Ist das nicht gewaltig? Mit diesem Wort möchte ich abschließen. Jesus lebt. Ich habe ihn gesehen. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Ist die Hoffnung in deinem Herzen? Wenn nicht, dann wird es Zeit, dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Schenk mir ein neues Leben. Du hast mich wunderbar kreiert. Das spüre ich jetzt schon. Aber ich lade dich ein, dass mein Leben neu kreiert wird, dass ich wiedergeboren werde zu einer lebendigen Hoffnung. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen zum Gebet. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort heute Morgen, für diese Fülle deines Wortes. Leben mit Hoffnung. Herr, wir dürfen mit Hoffnung leben. Und Herr, so möchte ich dich bitten, dass jeder von uns mit dieser Hoffnung nach Hause geht. Dass wir diese Hoffnung in unserem Herzen haben und dass wir sie tragen und dass wir sie kultivieren. Dass wir immer wieder uns klar machen, Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit lebt in uns. Dass wir uns immer wieder klar machen, der Heilige Geist, dieser Geist der Auferstehung lebt in uns. Herr, und dafür danke ich dir von ganzem Herzen für diese Hoffnung, die von dir her so stark ist, so gewaltig, so schön. Ich möchte dieses Gebet noch nicht abschließen, aber ich möchte dich ermutigen, wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du ihn noch nicht eingeladen hast in dein Leben, dann kannst du das jetzt tun. Das ist gar nicht schwer. Es ist einfach nur ein Gebet entfernt. Ein Gebet. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, dann darfst du jetzt folgendes Gebet sprechen. Ich werde dieses Gebet vorsprechen und du darfst es an deinem Platz, in deinem Herzen sprechen. Wollen wir das so tun? Okay. Sag einfach, Herr Jesus, ich komme mit meinem Leben zu dir. Ich schenke dir mein Leben so, wie es ist. Ich danke dir, dass du mir das Leben geschenkt hast. Aber an dieser Stelle bitte ich dich um Vergebung, dass ich bis jetzt nicht mit dir gelebt habe. Vergib mir meine Schuld. Reinige mein Herz und schenk mir jetzt neues Leben. Danke, dass ich das im Glauben jetzt empfangen darf. Und ich freue mich auf eine starke Zukunft mit dir. Amen. 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 Ihr dürft Platz nehmen.